Heiliger Geist, ich möchte Paul segnen, dass du durch ihn zu uns sprichst, dass unsere Herzen, dass du sie bereitest, dass wir das Gute davon behalten können. Amen.
Ich möchte euch heute Morgen wieder mit auf eine kleine Wüstenreise nehmen. Ich bin immer noch mit dem Volk Israel in der Wüste. Vorhin habe ich den Avi noch hier gesehen, den speziellen Gast, den wir in dieser Woche hatten. Ich denke, wir sollten ihn noch begrüßen. Irgendwo ist er abgeblieben, entrückt, widert sich für die Heiligen gebührt. Hätte ich gewusst, dass er heute noch hier ist, dann wäre ich zurückgetreten und ich hätte ihn noch mal gehört. Aber wie gesagt, das sind so die Überraschungen, die man erlebt. Wir dürften diese Woche einen denkwürdigen Tag am 27., den Holocaust-Gedenktag hier, eigentlich, ich möchte fast sagen, feiern, weil die Güte und die Liebe Gottes war da. Und wir durften hineintauchen in die Größe und die Barmherzigkeit Gottes, die so für uns unverständlich ist. Weil ich lebe so in meiner kleinen Welt immer noch in der Illusion. Ich habe die Illusion, nachdem ich mich bekehrt habe, ab dann sind meine ganzen Charakterschwächen auf einmal vorbei. Ich habe Jesus ja jetzt und damit ist alles klar, keine Sorgen mehr, kein nichts mehr, dann ist alles da. Die Illusion wurde mir nach einer kurzen Zeit geraubt und dann dachte ich, das nächste Ziel ist die Taufe im Heiligen Geist. Wenn ich in Zungen reden kann, dann bin ich aller Probleme los, dann ist alles in Ordnung, dann habe ich vielleicht sogar ein prophetisches Wort, das wird gigantisch sein, dann ist alles vorbei. Aber ich stelle dann fest, irgendwie habe ich noch Sklavenmentalität, die ich mit mir rumschleppe. Ich bin immer noch so ein bisschen viel verbogen von meiner Vergangenheit. Und deswegen ist mir das so wichtig, mit euch die Parallelen zu suchen, wie Gott mit dieser Mentalität umgeht, zu studieren, damit es eine Lösung, vielleicht nicht für euch, aber für mich gibt. Weil ich glaube, wenn es mich nicht mehr selbst erreicht, das Wort, dann habe ich kein Mandat mehr, darüber zu predigen. Deswegen, wenn ich heute darüber nachdenke mit euch, dann ist es eine Sache, Paul, hol den dicken Besen und kehr vor deiner Tür. Ist ja jetzt gerade viel Laub wieder runtergekommen, dann passt das. Also, ich möchte mit euch hineingehen in die Geschichte, wie das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Die meisten Wüstengeschichten kennen wir, der Durchzug durchs Rote Meer ist klar, am Berg Sinai, wie dann die 10 Gebote überreicht wurden, ist klar und vielleicht kenne ich der ein oder andere auch noch die Distanzen um das goldene Kalb hin. Aber dann hört es in der Regel so ein bisschen auf, wie das jetzt mit den nächsten Reisestationen so ist. Und ich möchte mit euch eine Reisestation heute noch mal ansehen und sie nach Möglichkeit in mein Leben, in euer Leben hinein projizieren. Ich gehe mit euch nach 4. Mose 11 von Vers 16 und ich lese jetzt so ein paar Etappen durch das 10. und 11. Kapitel durch. Und das Volk, in meinen Klammern noch eingeschlossen, weil das im Vortext so vorkommt, dass sich dem Volk angeschlossen hatten, also die nicht auserwählten Herausgerufenen, wehklagten vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man nannte die Stätte Taberah, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse und an die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Manna. Und der Herr sprach zu Mose, Sammel mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bring sie vor die Stiftshütte und stell sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf die ist, nehmen und auf sie legen, damit sie dir die Last des Volkes tragen und du nicht alleine tragen musst. Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben. Denn euer Wein ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns in Ägypten gut. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag, zwei Tage, nicht fünf Tage, nicht zehn Tage, nicht 20 Tage lang, sondern einen Monat lang wird's nicht mehr, bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist, und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gegangen? Und Mose sprach, 600.000 Fußvolk sind es, mit denen ich lebe, und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, das sie einen Monat lang zum Essen haben? Spannend, nicht? Unmittelbar nach dem Auszug vom Sinai. Da kam der Herr nieder in einer Wolke und redete mit ihnen und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie von Entzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad. Und der Geist kam über sie und sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte. Und sie gerieten in Verzückung im Lager. Taufe im Heiligen Geist, nicht? Ist ganz klar. Mose als Beispiel für Jesus im alten Bund, und von seinem wird genommen und auf uns gelegt. Das Volk heiligt sich und dann kommt der Heilige Geist. Sie sind in Verzückung. Und jetzt geht's weiter. Da erhob sich ein Wind vom Herrn gesandt und ließ Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das Lager fallen, eine Tagesreise weit um das Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf und sammelte die Wachteln diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen anderen Tag. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 100 Scheffel. Und sie brachten sie rings um das Lager aus. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und er schlug sie mit einer sehr großen Plage. Da heißt diese Stätte Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Von den Lustgräbern aber zog das Volk weiter nach Hazeroth und sie blieben in Hazeroth. Was macht man mit dieser Geschichte? Die ist uns ja aufgeschrieben worden, damit wir daraus lernen. Das Volk ist durchgezogen durch die Wüste, durchs Rote Meer. Sie haben die Taufe als Beispiel genommen. Sie sind, heute wird man sagen, echte Christen geworden. Und dann sind sie in der Wüste, der Alltag hat sie da. Und ich frage mich, warum der Herr sie weiter in der Wüste führt. Man hätte in 3 Wochen ins gelobte Land kommen können. Warum hat dich der Herr Jesus nicht unmittelbar nach deiner Bekehrung in die Ewigkeit geholt? Da wäre eine Menge Elend in deinem Leben dir erspart geblieben. Und ich habe gedacht, ich möchte dann sterben, wenn ich mit der Heiligung am obersten Rand bin, weil jedes Jahr, dass ich noch weiter durch die Wüste gehe, kann ich was versauen. Und dann sagt der Herr, so, jetzt gehst du mal eine Zeit lang. Und dann sind wir auf einmal unterwegs und wir sehen dann vielleicht, dass wir jeden Tag versorgt werden. Du hast eine Heizung, du hast Kleidung, du hast alles Mögliche, du hast sogar Freunde in der Gemeinde, du hast. Und was mache ich? Ich brubbel so vor mich hin. Und damit bin ich genau in der gleichen Situation wie das Volk Israel. Ich sage, Mann, warum immer das gleiche Lied? Manfred Siebald hat mal so ein Lied gesungen, immer noch singe ich das alte Lied, lenkt schon, hängt es mir zum Halse heraus. Ja. Ich schaue dahin und dann bin ich mitten Mang unter uns. Und dann stelle ich fest, ich habe noch einen ganz komischen Charakter. Ich habe das Berliner Meckergehen. Das ist dann so meine Entschuldigung, weil ich in Berlin lebe, muss ich das haben. Ich fange an zu stöhnen unter dem Alltag, und zwar deswegen, weil ich vergessen habe, wie groß Gott eigentlich ist, oder ich habe ihn noch gar nicht erkannt. Ich habe verstanden, er hat mir meine Sünden vergeben bei der Bekehrung, aber was dann? Und dann ist es in etwa so, die Berliner kennen das, du gehst spazieren und plötzlich hast du so ein kleines Häufchen vor dir, das siehst du nicht, und trittst mitten rein. Es quatscht rechts und links neben deinen Sandalen vorbei, es hängt richtig in den Riefen deiner Schuhe und du denkst, so eine Scheiße. Und du denkst über die Hunde nach und weil du dich nicht so schnell bücken kannst, gehst du weiter, steigst in dein Auto, als nächstes sagt deine Frau, irgendwas riecht hier. Ja, das sagt, ich weiß. Dann hängt es in der Fußmatte drin. Und eine Zeit lang gehst du dann, weil du es vielleicht nicht registriert hast, durch die Wohnung und dann stinkt nach kurzer Zeit die ganze Wohnung. So ist das, wenn wir mit der Meckerei unseres alten Charakters umgehen. Es ist wie Hundekacke. Du trittst rein und versaust nach und nach die ganze Umgebung. Und hier in dieser Geschichte kam die Meckerei noch von denen, die gar nicht fromm waren, die nur dazu kamen. Und ich dachte, das ist ein Beispiel, ich will das ja eigentlich gar nicht mehr benennen, für unsere Corona-Krise. Es wird von außen reingetragen. Du hörst es in den Medien, das ist alles ganz schlimm. Und du guckst morgens in die Zeitung, das ist ganz schlimm. Und dann guckst du in die Gemeinde rein und dann geht die Diskussion, geimpft oder nicht geimpft oder wie Fall, bist du schon geboostert oder noch nicht? Darf ich mich in deine Nähe setzen, ja oder nein? Und plötzlich fängst du an zu stöhnen und sagst, es ist alles Mist. Wir kriegen das von außen reingetragen und wir fangen an, über die gleichen Sachen mitzumurren. Marianne war letzte Woche beim Friseur und dann ist sie hingekommen und dann war eine Abmachung beim Friseur. Heute ist bei uns hier Corona-freie Zone. Es darf nicht über Corona gesprochen werden. Versteht ihr, mit diesem Problem, das ja wirklich existiert, es gab jeden Tag Manna, es gab jeden Tag eine schlechte Nachricht, es gab jeden Tag eine steigende Inzidenz, es gab jeden Tag, fangen wir auf einmal an zu pruppeln und wir vergessen dabei, dass Gott immer noch in Kontrolle ist. Vielleicht hat Gott es ganz bewusst in der Gemeinde zugelassen, dass wir lernen, unseren Blick wieder zu erheben und zu sagen, Herr, wir brauchen eine Veränderung unserer Struktur. Das ist einmal eine Sache von unserem verbogenen Charakter. Jeder von hier, der hier im Raum ist, ich eingeschlossen, wir sind erziehungsgeschädigt, obwohl die Eltern vielleicht ganz gut waren. Weil das so ist, fängt Gott an und sagt, ihr braucht eine Veränderung eures Herzens. Und deswegen führt er sie in die Wüste, in die bestimmten Situationen hinein, dass sie einmal aufhören zu brubbeln. Das wäre jetzt ein psychologisches Problem. Aber spätestens beim Holocaust-Gedenktag ist mir eins wirklich nochmal klar geworden. Man ist in der Vorbereitung drin und man sagt, Avi wird am Anfang was sagen und dann soll ich was sagen. Wenn Avi schon das ausgebreitet hat, wer bin ich denn, dass ich noch was sagen soll? Und dann wurde mir wirklich klar, die ganze Holocaust-Geschichte ist nicht psychologisch zu erklären. Das ist eine geistliche Dimension. Die ganzen verbogenen Charakterzüge, die hätte man doch einfach psychologisch begradigen können. Die haben gesagt, ihr seid ein intelligentes Volk, ihr könnt bis zu Ende denken, also lasst das Ganze Schlimme. Aber ich denke, es hat ganz früh angefangen, auch bei den Christen in der damaligen Zeit, dass sie einen Pruppelgeist nicht losgeworden sind. Das hat eine dämonische Sache und deswegen reagiert Gott hier in einer ganz scharfen Angelegenheit. Im ersten, indem er ein Stück Gericht übt. Und das zweite, was dann dahinterher kam, er sagt, sie müssen noch mal kennenlernen, wer ich wirklich bin. Ich sende den Heiligen Geist. Und dann kam dieser Heilige Geist auf sie. Aber ich habe gedacht, wie komme ich aus diesem ganzen Dilemma raus? Es ist ja wunderbar, Paul, dass du das beschreiben kannst, wie groß das Elend ist. Aber ich möchte einen Lösungsansatz gegen meinen Pruppelgeist haben. Und in gewisser Weise haben wir den heute schon mal eingeübt. Das, was Gott dagegen setzt, und jetzt springe ich ins Neue Testament, ist, dass er uns wieder ganz neu klar macht, wer er ist. Als Jesus mit seinen Jüngern über das Beten redet, sagt er, plappert nicht wie die Heiden, sondern ihr müsst euch im Gebet ins Gedächtnis rufen, wer ich bin. Und gibt ihnen dann dieses tolle Gebet, unser Vater. Ich sage euch, egal wie viel Diskussion von außen in uns reingetragen wird, wie man Corona beurteilen muss, was damit los ist und wie auch immer, lasst es pruppeln darüber sein. Ob du eine Maske trägst oder nicht, ist mir erst vollkommen egal. Du musst wieder verstehen, wir haben einen Vater. Unser Vater. Unser Vater, unser Abba, der wird für uns sorgen, egal wie die Situation ist, ob du in der Wüste bist, ob du nur Manna hast oder ob du richtig einen vollen, sich biegenden Tisch mit tollen Lebensmitteln hast. Wenn wir das vergessen, dann werden wir aus dem Pruppelgeist auch in den dämonischen, in den unsichtbaren Bereich hinein nie frei werden. Und jeder, der von uns irgendwo vor sich hin pruppelt, man darf das ja machen, man darf ja klagen. Lies mal die Psalmen, aber die Frage ist, was macht das mit deinem Herzen, wenn das sich manifestiert und dann wie Hundescheiße in der Wohnung klebt? Dann ist irgendwas ganz Dramatisches kaputt. Dann hast du kein Bild mehr davon, wer Gott ist. Und es ist interessant, wenn Jesus seine Jünger lehrt, da kommt nie ich vor. Da kommt unser Vater drin vor. Wir haben einen guten Abba, der meint es gut mit uns. Warum bist du so stinkig? Und das lese ich dann bei dem Psalm, dann wird geklagt, warum geht es den Gottlosen so gut, warum ist das und das? Und dann am Ende steht, aber doch, du bist der Gott. Du bist mein Herr. Und an diesem Punkt müssen wir kommen, wenn das Klagen an uns hereingetragen wird, durch die ganzen Medien, durch alles durch, wenn das Leben auf einmal nicht so einfach ist, wenn du denkst, was ist aus meiner Bekehrung, aus der Taufe im Heiligen Geist geworden, ich fühle mich so elend, dann musst du wieder hören, mein Vater, unser Vater, er ist immer noch in Kontrolle. Der du bist im Himmel. Deine Ehre, dein Reich, dein Wille soll geschehen. Versteht ihr? Das müssen wir wieder buchstabieren, nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Und dann kommt es erst, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann geht es den nächsten Schritt weiter, wenn du mit dem Pruppelgeist zu tun hast, wie das Volk in der Wüste. Du sollst nicht sterben, sagt Gott, sondern fang es an zu beten und sag, ich vergebe, so wie mir vergeben worden ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich glaube, wir müssen das Vaterunser nicht nur sonntags morgens einmal hier buchstabieren, sondern wir müssen anfangen, es zu leben, damit wir dem Druck der Gesellschaft, die auf uns hinein den Pruppelgeist legt, nicht erliegen. Gott führt manchmal ganz bewusst in die Wüste, ganz bewusst in schwierige Situationen hinein, damit unser Charakter verändert wird und dass wir in eine andere geistliche Ebene hineinkommen. Und ich sage euch prophetisch voraus, wenn die Inflation noch mehr zuschlägt, wenn das noch mehr kommt und das noch mehr kommt, wenn du vielleicht wirklich in den Laden gehst und kannst dir nur noch Brot und Margarine kaufen und sonst nichts mehr, bleibt dein Herz dann dankbar zu dem Vater, der dich trotzdem versorgt? Hast du trotzdem noch die Perspektive, wenn du gebrauchte Kleider auf einmal tragen musst, weil du dir nichts mehr Neues kaufen kannst, weil die Energiepreise so steigen, dass du Angst haben, dass du vielleicht sogar deine Heizung reduzieren musst? Ist er immer noch dein Gott? Ist er immer noch dein Herr? Oder fängst du an, über die blöde Regierung, über das und das und das permanent zu diskutieren und versaust damit die ganze Umgebung? Ich möchte in der Gemeinde sein, wo wir das Lob Gottes über jeden Tag, den der uns gibt, über alles haben, weil er ist unser Vater, der für uns sorgt. Ich möchte gegen den Pruppelgeist dieser Zeit angehen. Ich möchte von dem Volk Israel lernen. Ich will nicht in Lustgräbern auf einmal sterben. Zweiter Teil, der in dieser Geschichte wichtig ist. Dann fängt doch Gott wirklich an, das Volk zu segnen. Kannst du dir vorstellen, wenn jetzt der Heilige Geist hier auf einmal durchzischen würde? Wir würden alle entzückt, verzückt sein. Einige würden auf dem Boden sich wälzen, wie die Rollers, wie der Heilige Geist kam. Du musst mal Geschichten lesen, wenn der Heilige Geist auf eine Gemeinde gekommen ist. Ehrlich, da ist nichts mehr geordnet. Ich kann mich daran erinnern, wie auf einmal fast 500 Leute in einem Gottesdienst alle am Boden lagen. Und wie der katholische Priester zur Tür reinkam, der mich einladen wollte. Und ich dachte, das war's jetzt. Er sieht uns hier im Chaos. Und er steigt über alle rüber, kommt so langsam zu mir hin und sagt, Paul, das ist ja hier hochinteressant. Der hatte noch eine Erfahrung, wie das in der Kirchengeschichte war, wenn der Heilige Geist auf die Leute kam. Sie kriegten auf einmal eine Offenbarung, wie Gott ist. Das, was wir so dringend brauchen, wir brauchen wieder die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass wir wieder zum Täufer des Geistes, zu Jesus Christus kommen und uns mit Wasser und Geist berühren lassen. Aber wie ich schon sagte, ich dachte, nachdem ich in Zungen reden kann, jetzt ist alles ganz easy. Jetzt ist mein Charakter verändert. Aber dann tauchte was ganz Besonderes auf in dieser Sache. Dann segnet Gott auch noch über die Maßen. Und was entwickelt das Volk sofort? Sie werden gierig. Die haben so viel von den Viechern eingesammelt, wie sie gar nicht essen konnten. Denen ist das quasi im Halse stecken geblieben. Die Bibel redet das hier sehr, sehr human. Und die haben so viel gesammelt, wie sie gar nicht essen konnten. Und da dachte ich, willkommen im Club unserer Realität. Ich grüße euch Gierigen, die ihr hier seid. Ich gebe euch mal so ein Beispiel, wie das in unserem Volk ist. Unserem Volk geht so gut wie kaum irgendeinem in der Welt. Wir haben lange Jahre Frieden. Die Kühlschränke sind so voll, dass man beim Öffnen der Tür Acht geben muss, dass die Sachen einem nicht entgegenfallen. Wir sind nicht wie in England nach dem Brexit oder an manchen Regalen in den USA, wenn man reinkommt und die sind leer. Aber dann kommt die Corona-Krise und das Erste, was ich mache, ich kaufe Klopapier. Ich habe gedacht, ein besseres Beispiel wie für die Wachteln kannst du gar nicht finden. Ich fange an, ja. Oder wenn ich dran denke, wie die Flüchtlingswelle hier kam. Wie viele Leute hatten Angst vor Überfremdung und dass wir eventuell unseren Wohlstand verlieren könnten. Und als die Kanzlerin dann gesagt hat, wir schaffen das, dann hast du fast Krieg in unserem Volk. Und wir sind ja ein christliches Land, so jedenfalls so auf dem Papier. Und selbst in unserer Gemeinde habe ich Diskussionen gehört, ob das nicht zu viel ist, ob der Islam uns nicht überrennen würde. Ich denke, was haben wir denn für ein Bild von Gott gehabt? Ist er größer? Ist unser Gott größer als irgendein Mohammed? Ist er stark genug oder sind wir so verseucht in unserem Inneren, dass wir so ein kleines Hirn haben und sagen, wir sind so gierig, wir wollen eigentlich nur uns haben? Und gierig sind wir auch in unseren Frommen, obwohl wir alle geistgefüllt sind. Ich hau jetzt mal richtig raus, ja. Wenn ich den einen oder anderen jetzt wirklich vors Knie trete, ist das Absicht. Wir haben die große Sehnsucht danach, wenn Corona mal zu Ende ist, dass wir alle wieder schön zusammen klucken können. Ach, diese Gemeinschaft. Dann sind wir auf einmal gemeinschaftsgierig. Nichts gegen die Wachtel, nichts gegen Gemeinschaft. Aber wenn das unser einziger Fokus ist, wir verlieren die Sendung, die Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Merkt ihr, wie gierig ich bin? Ich will mein Wohlbefinden, meinen Chorus, ich will meine Predigt, ich will meinen schönen Gottesdienst. Mir, meiner, mich und Herr Jesus, noch mehr Maß haben die. Ja, so ist er, glaube ich, dann irgendwo in Südamerika. Immer mehr. Und wenn dann wirklich Toronto-Segen und so weiter kommt, dann kommen auf einmal die Massen nur um was zu bekommen. Und interessant wird es dann, wenn eine wirklich feurige Predigt war und man hat dann einen Altar auf und sagt, wer möchte jetzt kommen, dann gibt es immer einige, die springen ganz schnell nach vorne, weil sie sagen, jetzt ich. Dabei lese ich in der Geschichte, selbst wenn du sitzen bleibst, kannst du erwischt werden. Selbst da im Lager kam der Geist Gottes auf den einen oder anderen, weil er berufen war, den Heiligen Geist zu empfangen. Ich glaube, wir haben in Deutschland und auch in den Gemeinden ein Gierproblem. Ich lege noch eins drauf. Bei uns in der Volksmission gibt es momentan die Bewegung, dass kleinere Gemeinden gestärkt werden sollen. Das ist ja ein wunderbares Ding, was wirklich gut sein sollte. Und der Leiter, ich hoffe, der hört mir jetzt nicht zu, sonst muss ich nachher Buße bei ihm tun, der rief mich jetzt an und sagt, wir machen momentan eine Statistikuntersuchung. Wir wollen wissen, welche Gemeinde so groß ist, dass sie kleineren Gemeinden dienen kann und kleine Gemeinden, dass sie Hilfe brauchen. Die Frage war, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Isa, weiß ich nicht. Wir haben so lange gar niemanden mehr richtig aufgenommen, weil es steht nirgendwo in der Bibel, dass man EV-Mitglied sein muss. Dann kam die nächste Frage, wie viele Kinder sind denn da? Sag ich, weiß ich nicht. Da sagt er, wie viele Gottesdienstbesuche habt ihr denn? Ich sage, ich zähle nie. Und dann ist mir fast der Kragen geplatzt. Da musste ich Acht geben, damit ich nicht wirklich böse wurde am Telefon. Ich sage, wir leben im Stadtteil mit 250.000 Einwohnern, von denen die meisten nicht wissen, was rechts und links ist. Und wir zählen die paar Kröten, die hier in den Gottesdienst kommen. Wo stehen wir eigentlich? Messen wir Gemeindeeinfluss und Gemeindewachstum eigentlich an Zahlen, die im Gottesdienst sind? Natürlich kann das ein Zeichen sein, aber wenn wir die draußen nicht mehr sehen, dann sind wir nur gierig auf unsere eigenen Zahlen. Und an dem Punkt bin ich innerlich sehr dünnhäutig. Hat er auch ein bisschen am Telefon abgekriegt. Er sagt, nun sag doch mal was, ich sag nichts mehr, ich habe jetzt keine Zeit und dann habe ich aufgelegt. Versteht ihr, ich möchte nicht in irgendwelchen Lustgräbern enden, indem ich schache, sondern ich möchte sehen, dass ich mit dieser Taufe des Heiligen Geistes, die er gegeben hat, ich den Sendungsbefehl wieder ernst nehme. Dass ich wieder sage, ich möchte nicht so sehr auf mich gucken, mir, meiner, mich, möglichst viele Wachteln in mein Haus. Sondern ich möchte, dass die Leute draußen wieder erfahren, wer Jesus Christus ist. Und hier stelle ich fest, ich bin noch mit Sklavenmentalität unterwegs. Ich will es gut haben, ich will es friedlich haben, ich will alles gut haben. Ist auch gar nicht so verkehrt, weil ich lese ja in dieser Geschichte, Gott in seiner Größe hat permanent gesegnet. Aber was mache ich denn dagegen? Wie kann ich denn anders werden? Ich glaube, ich brauche wieder eine neue Offenbarung, wer Gott wirklich ist. Ich muss es wieder ganz neu verstehen, dass es heißt, unser Vater im Himmel. Nicht meine Gier, nicht meine mir, sondern dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Ob ich viele Wachteln habe oder nicht, es ist mir egal. Ich möchte an deiner Seite sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so bitte auch hier auf der Erde. Unser tägliches Brot gegen alle Zukunftsangst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Immer wieder uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wenn du Probleme mit deinem Brubbelherzen hast, wenn du Probleme hast mit der Gier, dann lass dich ganz neu von Gott berühren und dann sammelst du nicht, sondern du gibst. Du verschenkst von der Größe, von der Hoffnung, von der Liebe, vom Geld. Das ist für mich sehr interessant, als Martin hier vor einiger Zeit gepredigt hat, und manchmal bleibt ja bei mir dann auch was hängen. Manchmal weiß ich montags nicht mehr, was gepredigt worden ist, aber das Problem habe wahrscheinlich nur ich. Martin sagt einmal eines Tages, er geht an keinem Bettler vorbei, ohne dem irgendwas zu geben. Ich sage, ja gut, das kenne ich ja. Hast du mal einen Euro und dann wird er nachher in Schnaps verwandelt. Und ich habe mich dann kontrolliert, wenn ich dann bei dem einen oder anderen vorbeigegangen bin. Ja, naja, Junge, ich weiß schon, was du willst, aber ich gucke jetzt in die andere Richtung. Dann ist mir das von Martin gekommen. Ich habe gedacht, wie viel Geld trage ich immer mit mir rum? Und ich fange an, inzwischen ein Geldstück in meiner Tasche zu haben. Das sah, ich möchte, dass mein Leben verändert wird. Ich möchte nicht, dass, wenn die Kacke dampft, das ganze Haus verunreinigt wird, sondern ich möchte anfangen zu teilen von dem Reichtum, den mir der Herr gegeben hat. Ich möchte sehen, dass der Herr mich weiter versorgt. Wenn ich abends ins Bett gehe und denke drüber nach, was wird, wenn, dann gibt es ganz viele Wenns und Abers. Aber was wäre, wenn ich wirklich beten würde, dein Reich komme, dein Wille, unser tägliches Brot, du sorgst ja auch morgen für mich, Herr Jesus. Wenn das ganz tief in mich reinkäme, ich glaube, wir hätten andere Gottesdienste, wir hätten anders Gott vertrauen. Gott führt das Volk in die Wüste, damit er sich dort als der große Gott offenbaren kann, der er wirklich ist. Dass die Sklavenmentalität abgelegt wird. Dein Charakter von früher, dass er nicht nur psychologisch, wir müssen positiv denken, beiseite gebracht wird, sondern dass es in die unsichtbare Welt hineingeht, dass du den Krisen dieser Zeit widerstehen kannst, dass du nicht abhängig bist von dem, was du in den Medien hörst, sondern dass du abhängig davon bist, was du in der Schrift liest. Letzte Klammer. Und dann bin ich mit dem Durchstarten fertig. Als der Heilige Geist auf die Ältesten kam, auf die 70 und die 68 und die zwei, die im Lager waren, dann waren die nicht nur verzückt, die haben sich nur am Boden gewälzt und sind rumgesprungen und oh, Halleluja, Halleluja, sondern die haben auch prophetisch geredet. Das heißt, sie haben den Blick geöffnet von der Wüste, vom Manna, von den Wachteln auf das, was Gott geben will, auf die zukünftige Herrschaft. Und ich glaube, diesen Geist brauchen wir ganz neu. Dass, wenn wir zusammenkommen, wir nicht über Maskenpflicht oder was sonst noch so alles ist, reden. Wenn wir, die wir älter sind, am Tisch sitzen, uns nicht permanent über Ärzte und über Behandlungsmethoden austauschen, das kann man sicher kurz machen, sondern dass wir uns über die Ewigkeit freuen, dass wir prophetisch reden und damit prophetisch heißt, von Gottes Größe und Güte was hineinlegen in das Kaffeekränzchen. Was könnte passieren? Ich glaube, wir würden ansteckend von der Größe und Güte Gottes sein. Ich möchte uns bitten, den therapeutischen Schritt, obwohl wir den heute schon mal gemacht haben, nochmal buchstabieren. Ich möchte, dass wir nochmal aufstehen. Das Vaterunser wird eingeläutet in Matthäus 6, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber unter den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir nicht in den Lustgräbern enden, sondern dass wir sein Heil verkündigen und seine Größe. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich das mit euch teilen durfte. Amen.